NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit dem 8. von 10 Abschnitten aus dem Roman Das Philosophenschiff von Michael Köhlmeier, gelesen vom Autor selbst. Die 100-jährige Anouk Perlemann-Jakob erzählt dem Schriftsteller eine Geschichte aus ihrem Leben, die angeblich noch keiner kennt, und hofft, dass ihm niemand glauben wird, denn er ist ja ein Schriftsteller. Sie hat als 14-jährige Lenin getroffen, der 1922 auf dasselbe Schiff wie sie und ihre Eltern gesetzt worden ist, um wegen ideologischer Unzuverlässigkeit abgeschoben zu werden. Lenin sitzt im Rollstuhl, ist ganz elend und wird streng bewacht. Er lädt das junge Mädchen ein, ihn wieder zu besuchen, denn er will etwas in seinem Kopf überprüfen.
Es könnte sein, erklärte er mir, dass er sich nur einbilde, dass ich mit ihm spreche. Das müsse er einkalkulieren, wenn er sich mit mir unterhalte. Das müsse er überprüfen. So weit sei es inzwischen mit ihm. Deshalb bitte er mich, morgen wiederzukommen. Wenn ich nicht komme, habe er guten Grund anzunehmen, ich sei auch heute nicht hier gewesen. Da solle er getrost sein, sagte ich. Das bilde er sich nicht ein. Das könne ich ihm versichern. Es gibt mich wirklich. Er verzog sein Gesicht zu etwas wie einem Lächeln, wie gesagt, zu so etwas wie. Angenommen, sagte er, ich bilde mir dich tatsächlich ein, dann bilde ich mir auch ein, dass du sagst, du seiest keine Einbildung. Wenn du eine Einbildung wärst, würdest du es nicht zugeben. Das gerade ist ja die Kraft einer Einbildung, dass sie nie zugeben wird, sie sei eine. Dass ich die Decke von ihm genommen habe, werte er allerdings als ein gutes Zeichen, denn die Decke sei tatsächlich von ihm genommen worden, und er habe das nicht getan. Er könne das gar nicht. Es muss jemand anderer getan haben, und dieser andere könne durchaus ich sein, ob ich das verstehe. Natürlich verstehe ich das, sagte ich. Es ist nicht einfach, das zu verstehen, sagte er und fragte, wie alt ich sei. 14, sagte ich. Eine 14-Jährige kann das nicht verstehen, sagte er. Das erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass er sich das alles eben doch nur einbilde. Die Decke, die könnte ja auch der Wind heruntergeweht haben. Ich bin eine 14-Jährige, die sehr schwierige Rätsel lösen kann, sagte ich. Ich verstehe mehr als die meisten 14-Jährigen. Ich verstehe sogar mehr als die meisten Erwachsenen. Ich sagte, das hat erst vor kurzem ein Mathematiker mir bestätigt. Was für ein Mathematiker? Fragte er. Irgendeiner, sagte ich. Er merkte, dass ich vorsichtig wurde und wurde selbst vorsichtig. Was denn irgendein Mathematiker sei, fragte er. Es gibt nicht irgendeinen Mathematiker. Es gibt nur diesen oder jenen oder einen anderen Mathematiker, aber nicht irgendeinen. Mein Mathematiker ist mein Lehrer, logisch. Der hat gesagt, dass ich einen sehr logischen Verstand habe. Das ist gut, sagte er. Ich solle ihm so ein Rätsel sagen, das mir mein Mathematiker gestellt hat. Dann könne er testen, ob sein Verstand noch funktioniere. Ich nannte ihm das Rätsel mit dem Delinquenten und dem einen Satz, der bewirke, dass er freikommt. So schnell löste er es, dass ich ihn fragte, ob er es gekannt habe. Nein, sagte er. Fast wirkte er fröhlich, aber gleich wieder nicht mehr. Er sah mich an, die Lippen in den Mund eingesogen, die Augen tief in den Höhlen und groß wie schwarze Kugeln. Ein bitterer, saurer Geruch drang aus seinem Mund. Hunger, Angst, Hass. Dann sagte er noch, was sagte er noch? Dass manche Menschen mit Zähnen im Mund auf die Welt kommen. Dass der Wolf nicht die unglücklichen Rehe reißt, sondern die Kranken. Dass unsere Bücher in den meisten Fällen widerlichste, heuchlerische Lügen sind. Dass eine Geschichte über einen gut abgerichteten, braven und treuen Hund, der in der Eiswüste von Alaska ausgesetzt wird und sich in ein wildes Tier zurückverwandelt, mehr Wahrheit enthalten kann als die Werke mancher Philosophen. Die Welt ist voller Prahlhänse. Das Letzte war nur mehr geflüstert. Wir schliefen ein, wir beide. Die Erzählerin und ihr Zuhörer, sie in ihrem Sessel, ich in meinem, als wären wir mit Feenstaub angerührt worden. Frau Perlemann Jakob schnarchte ein wenig und ich auch. Aber so tief, dass wir es nicht merkten, schliefen wir nicht. Wir lachten darüber. Sie sagte, entschuldigen Sie, ich habe geschnarcht, und ich sagte das Gleiche. Und wir schliefen weiter. Ich bildete mir ein, zu hören, wie sie sagte, das nun ist unser Rettungsschlaf. Rettung vor dem großen Drachen, der mit Zähnen im Maul geboren wurde. Als ich mich an diesem Abend von Frau Perlemann Jakob verabschiedete, sagte ich und druckste herum, ich benötige eine Pause. Eine Pause? Fuhr sie auf. Jetzt aber wofür? Es ist anstrengend, Ihnen zuzuhören, sagte ich, und zugleich zu denken, wie mache ich ein Buch daraus? Wie lange? Fragte sie. 2 Wochen, sagte ich. Ich möchte nach Hause zu meiner Familie fahren. Meine Frau frage jeden Tag. Dort hätte ich Ruhe und könne das Material sichten. Das würde unserem Projekt gut tun. Außerdem müsse ich mir Hintergrundwissen aneignen, Literatur über die Zeit damals. Nein, sagte sie. Wie bitte? Nein. Hören Sie, sagte ich, und wollte zum Beispiel von Geld sprechen. Nein, unterbrach sie mich abermals. Es sei nicht sicher, ob sie noch so lange lebe. 4 Tage. 6. Nein. 5. Nein. 4. Dafür rentiert es sich aber nicht, nach Hause zu fahren, protestierte ich. Sie? Umso besser. 4 Tage. Die verbrachte ich in der Nationalbibliothek. Am Abend des 30. August 1918 wartete die Anarchistin Fanny Kaplan im Hof der Michelson-Fabrik in Moskau auf Lenin. Er hatte zu den Arbeitern des Werks gesprochen, wo während des Krieges Granaten erzeugt wurden. Nun trat er aus der Halle, um den Wagen zu besteigen, der ihn in sein Büro bringen sollte. Ein Zeuge berichtete, die Frau sei plötzlich vorgeprescht. Einer habe sie aufhalten wollen, der stolperte und fiel hin. Dann schoss sie. Sie traf Lenin an der Schulter und am Hals. Er brach zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kugel in der Schulter konnte entfernt werden, die Kugel im Hals steckte nahe der Schlagader, eine Operation war zu gefährlich. Die Attentäterin ließ sich ohne Gegenwehr abführen. Lenins Leibwächter, hieß es, hätten sie vor den aufgebrachten Arbeitern geschützt, die hätten sie noch im Hof aufhängen wollen. Frau Kaplan wurde in die Lubjanka gebracht und dort im Büro des Vorsitzenden der Tscheka, Jakow Peters, verhört. Das Protokoll schildert das Verhör, wie es für die Tscheka, gelinde ausgedrückt, ungewöhnlich war. Die Attentäterin, so wird darin betont, sei höflich, sogar mitleidig behandelt. Keinerlei Gewalt sei gegen sie angewendet worden. Frau Kaplan war 28 Jahre alt und bezeichnete sich selbst als Anarchistin und linke Sozialrevolutionärin. Schon 1906 war sie an zwei Bombenattentaten beteiligt gewesen, damals gegen den Zaren. Bei einem der Anschläge war ihr linkes Auge so schwer verletzt worden, dass es bald darauf erlosch. Am anderen Auge war ihre Sehkraft seither stark eingeschränkt. Im Protokoll steht, sie habe ihre Tat gestanden, sich aber geweigert zu verraten, woher sie die Waffe bekommen hatte. Als Motiv gab sie an, sie halte Lenin für einen Verräter der Revolution. Fanny Kaplan wurde 3 Tage nach dem Attentat erschossen. Es fand kein Prozess statt. Wenigstens der Staatspräsident hätte darauf hinweisen müssen, dass die Todesstrafe seit einem Beschluss des 2. Sowjetkongresses von 1917 offiziell abgeschafft war. Aber der hatte sich auch nicht darum gekümmert, als Nikolaus II. Und seine Familie im Keller des Ipatjew-Hauses in Jekaterinburg liquidiert worden waren. Was weiter für Erstaunen sorgte, ebenfalls am 30. August 1918, fast zur gleichen Zeit wie das Attentat auf Lenin, erschoss in St. Petersburg der junge Offiziersanwärter Leonid Kanegisa den Chef der örtlichen Tscheka Mosai Uritski. Jene, die daran zweifelten, ob Fanny Kaplan das Attentat auf Lenin begangen hatte, sie war ja fast blind, vermuteten, dass zwischen den beiden Anschlägen eine Beziehung bestehe. Die einen meinten, damit hätten die Bolschewiki einen Anlass geschaffen, die Todesstrafe wieder einzuführen, um wirkungsvoller gegen ihre Widersacher vorgehen zu können und ihre Macht abzusichern. Tatsächlich werden die beiden Attentate bis heute als der Beginn des Roten Terrors genannt. Klar ausgedrückt, dass eine Gruppe innerhalb der Bolschewiki sowohl für das Attentat auf Uritski als auch für das Attentat auf Lenin verantwortlich gewesen sei. Ein ungeheuerlicher Vorwurf. Eine inszenierte Intrige gegen Lenin und seine Politik. Es gab tatsächlich nicht wenige, die Lenin sein Lavieren zwischen einerseits aufpeitschender Rhetorik gegen, andererseits pragmatischer Anbiederung an das Deutsche Reich vorwarfen. Und dann gab es welche, die es sogar für möglich hielten, dass Lenin ein Spion der Deutschen sei. Nachdem der Zar gestürzt war, unterzeichnete Trotzki im März 1918 in Brest-Litowsk einen Friedensvertrag zwischen Russland und den Mittelmächten. Die linken Sozialrevolutionäre, die zusammen mit den Bolschewiki die neue Regierung bildeten, waren vehement dagegen gewesen. Sie hatten dafür plädiert, den Krieg weiterzuführen bis zum Sieg Russlands. Auch sie warfen Lenin vor, er habe sich vom deutschen Kaiser kaufen lassen. Und das sei Vaterlandsverrat. Fanny Kaplan war eine von ihnen. Und das Misstrauen einiger Genossen gegenüber Lenin bekam neue Nahrung. Der deutsche Botschafter in Moskau, Wilhelm von Mirbach-Harff, sicherte im Auftrag seiner Regierung Lenin finanzielle Unterstützung zu. Es sei im deutschen Interesse, dass die Bolschewiki an der Macht bleiben. Was? Die Revolution sei im Interesse eines imperialistischen Landes? Für viele Revolutionäre war das ein nachgerade undenkbarer Skandal. Mirbach-Harff schätzte die notwendige Summe auf 40 Millionen Reichsmark. Wenige Wochen später telegrafierte er an das Auswärtige Amt, weitere 3 Millionen monatlich seien nötig. Die 40 Millionen wurden vom Reichsschatzamt umgehend überwiesen. Am 6. Juli 1918, also knapp 2 Monate vor dem Attentat auf Lenin, wurde Wilhelm von Mirbach-Harff von 2 linken Sozialrevolutionären in Moskau erschossen. Mosai Uritski, wie gesagt, der Leiter der Tscheka in St. Petersburg, sah in diesen Vorgängen ein, wie er es nannte, großes Konzert der Intrige. Uritski war gegen den Friedensvertrag von Brest-Litowsk. Aus Protest trat er von seinen Ämtern zurück. Sein Protest wurde gehört. Er war ein Fanal. Urizki galt als ein kommender Mann in der Partei. Er war ehrgeizig, eloquent, charismatisch. Prompt am selben Tag, als auf Lenin geschossen wurde, wurde er ermordet. Aber der Begriff »großes Konzert der Intrige« wurde nicht vergessen. Der Widerspruch sei scheinbar, hieß es, gewollt, um Verwirrung zu stiften. Man sprach von einer von Deutschland gesteuerten Verschwörung. Der Sturz der Monarchie in Deutschland stand bevor, auch wenn der Kaiser es nicht für möglich halten wollte. Gewisse Kreise, angeblich um Generalmajor Ludendorff, so wurde spekuliert, planten, in Deutschland eine Diktatur zu errichten, deren erste Aktion sein würde, die Verträge von Versailles und Brest-Litowsk zu brechen und Russland anzugreifen. Die instabile Lage in dem von Krieg, Revolution und Bürgerkrieg verheerten Land sollte ausgenützt werden, damit Deutschland wieder die mächtigste Nation auf dem Kontinent werde. Diese Theorie führte weiter aus. Nicht Fanny Kaplan hatte auf Lenin geschossen, sondern ein deutscher Agent. Sie diente lediglich als Sündenbock, um die linken Sozialrevolutionäre in Misskredit zu bringen und Zwietracht in der ohnehin instabilen provisorischen Regierung zu säen. Der Mord am deutschen Botschafter Mirbach-Harff würde ein militärisches Eingreifen Deutschlands rechtfertigen. Die beiden Mörder seien ebenfalls deutsche Agenten gewesen. Mirbach-Harff hatte seine Schuldigkeit getan. Keine Macht der Welt schreckt davor zurück, auch die eigenen Leute zu opfern, wenn damit die Macht erhalten wird. Und schließlich der Mord an Moissei Urizki. Der sollte den Friedensgegnern innerhalb der Bolschewiken in die Schuhe geschoben werden, auf dass ein Machtkampf ausbreche, was die Partei, die erst von Deutschland gestärkt worden sei, nun schwächen und schließlich zerstören würde. Also auch die Bolschewiken hätten ihre Schuldigkeit getan. Und dann gab es noch eine weitere Theorie. Und die besagte, hinter all dem Wirrwarr, vor allem hinter dem Versuch, Lenin zu ermorden, stehe ein Mann, der große Dirigent beim großen Konzert der Intrige. Und der sei weder ein deutscher General noch ein deutscher Agent, sondern einer aus den eigenen Reihen, der weder deutsche noch russische Interessen vertrete, sondern nur seine eigenen. Soweit das Ergebnis meiner Recherchen. Und es war gut, dass ich mir dafür die Zeit genommen hatte. Denn wäre ich ein Reporter, ich würde sagen, ich war nebenbei einer Sensation auf die Spur gekommen. Keiner weltgeschichtlichen Sensation. Wer mit dem großen Dirigenten gemeint war, wissen inzwischen alle, nämlich Stalin. Nein, ich war auf Hinweise gestoßen, die mich die Geschichte der Anuk Perlemann-Jakob in einem neuen Licht sehen ließen. In einem der Bücher, die ich in der Nationalbibliothek ausgeliehen hatte, las ich, dass der Attentäter Leonid Kannegießer ein Dichter gewesen sei, ein Lyriker, und dass er in den verschiedenen Dichterkreisen in St. Petersburg verkehrt hatte und, Achtung, dass er mit Nikolai Gumiljow befreundet war, dass er mit ihm zusammen den Akmeismus begründet und dass er, wieder Achtung, Nikolai in Paris kennengelernt hatte. Da sei Leonid noch ein Knabe gewesen. Sein Vater war aus beruflichen Gründen für ein Jahr mit seiner Familie nach Frankreich gezogen, nämlich just zu eben der Zeit, als auch Frau Perlemann-Jakob und ihre Eltern in Paris waren. Also, dachte ich, könnte es doch sein, ist es sogar wahrscheinlich, dass sie sich begegnet waren. In dem Buch las ich, Leonid Kannegießer sei später in St. Petersburg der beste Freund von Nikolai Gumiljow gewesen. Die beiden hätten eine Zeitschrift gegründet und zusammen ein Buch geschrieben. Es wurde gemutmaßt, dass Nikolai von der Tscheka ermordet worden war, weil er das Attentat auf Moissei Urizki zusammen mit Leonid Kannegießer geplant habe. Oder zumindest, dass er davon gewusst habe. Dass er gewusst habe, dass der Mord ein Teil einer großen Verschwörung sei. Er habe gewusst, dass Leonid Kannegießer wie Fanny Kaplan zum Sündenbock gemacht worden war. Nikolai Gumiljow habe sich daraufhin auf dem Land versteckt, sei aber gefunden und erschossen worden. Wenn tatsächlich eine Beziehung und sei es nur eine lose Bekanntschaft zwischen Frau Perlemann-Jakobs Eltern und Leonid Kannegießer bestanden hatte, dann könnte dies der Grund für ihre und die Ausweisung ihrer Eltern aus Russland gewesen sein. Aber warum hatte sie mir nicht davon erzählt? Und dann las ich, dass Leonid Kannegießers Eltern auf einem der Philosophenschiffe nach Deutschland transportiert worden waren. Beide Akademiker und einigermaßen prominent. Der Vater Ingenieur, verantwortlich für die Schwarzmeerwerft in Nikolajew, die Mutter leitende Ärztin in der psychiatrischen Klinik in Primorsk in der Nähe von St. Petersburg. Als Eltern eines Attentäters hatten sie in dem neuen Staat keinen Platz. Da brach ich meinen Urlaub ab und fuhr hinaus nach Hietzing und fragte Frau Perlemann-Jakob, ob sie Leonid Kannegießer und dessen Eltern gekannt habe. Sie sah mich streng an, lange, und fragte streng: Sie haben mit Alice telefoniert? Habe ich recht? Oder Sie haben sie gar noch einmal getroffen? Und bevor ich antworten konnte: Ich habe sie angelogen, ja. Ich habe gelogen, indem ich die beiden verschwiegen habe. Die Eltern von Leonid. Ja? Joachim und Rosa waren mit uns auf dem Schiff. Das habe ich ihnen verschwiegen. Ich wollte sagen: Frau Perlemann-Jakob, Sie sind 100 Jahre alt und lügen? Aber wieder unterbrach sie mich. Nicht nur darin habe ich sie belogen. Sie haben recht mit ihrer Vermutung. Nikolai und Leonid lernten einander in Paris kennen, bei uns. In unserer Wohnung lernten sie sich kennen, das ist die Wahrheit. Da war Leonid 14 Jahre alt. Klein St. Petersburg, in einer kleinen Immigrantenwohnung in Paris in der Rue Chaptal. Meine Eltern, Leonids Eltern und Nikolai. Und ich wurde von einem Arm zum anderen gereicht. Als Leonid Bar Mitzwa feierte, waren meine Eltern und ich und auch Nikolai dabei. Wir wurden von seinen Eltern zum Kiddusch eingeladen. Nur wir. Mein Vater hielt eine kleine Ansprache. Er fühlte sich als Leonids Pate. Ich kann mich natürlich an nichts erinnern. Ich war noch nicht 2 Jahre alt. Ich habe ihnen erzählt, Nikolai hat uns nicht mehr besucht, nachdem wir aus Paris nach St. Petersburg zurückgekehrt waren. Auch das ist nicht korrekt. Er hat uns besucht. Und immer hatte er Leonid mitgebracht. Wenn sich mein Vater als Pate von Leonid fühlte, dann war Nikolai sein Mentor. Leonid war noch sehr jung. Einer, der, wohin er auch schaut, Sterne sieht. Einer, der sich nicht von den Gedanken über die Welt beeindrucken lässt, sondern nur von der Welt selbst. Sie sehen, ich schwärme immer noch für ihn. Als er erschossen wurde, war er 22. Er war der erste Mann, in den ich mich verliebte. Ich war 10. Erinnern Sie sich? Ich hatte zu dem Checkermann, der mich in dem Automobil verhörte, gesagt, ich sei schon einmal verliebt gewesen. Erinnern Sie sich? Das war Leonid. In ihn war ich verliebt. Leonid Kannegießer, der Attentäter. So sehr war ich verliebt. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als für diesen schönen Mann zu sterben. Wir hatten ein Kuddelmuddel. Und was für eines. In Paris habe ich es nicht mitgekriegt, da war ich zu klein. In St. Petersburg kriegte ich es mit. Die Sache zwischen meiner Mutter und Nikolai ging nämlich in St. Petersburg weiter. Wenn es Ihnen unangenehm ist, lassen Sie es. Ich wollte nicht indiskret sein. Erzählen Sie weiter von dem Mann, der sagte, er sei Lenin. Es war Lenin. Glauben Sie mir nicht? Natürlich glaube ich Ihnen. Ich habe Sie zitiert. Sie sagten, so redete der mit mir, der behauptete, er sei Lenin. Sie haben ihn zitiert, ich zitiere Sie. Sie sollen nicht ein Buch über Lenin schreiben, sondern ein Buch über mich. Und kommen Sie nicht auf die Idee, mich ausdeuten zu wollen. Habe ich diesen Ruf? Haben Sie? Ich denke nicht. Dann halten Sie sich an das, was Sie denken. Jawohl, Sir, sagte ich und salutierte im Sitzen. Da lachte Anuk, lange und laut. Das war schön. Und sie erzählte weiter. Irgendwann, sagte Leonid, schöne Bilder verletzen den Neid. Bis heute bin ich nicht dahinter gekommen, was er damit meinte. Ich hatte immer das Gefühl, es bedeutet etwas, etwas Großes. Es war wenige Tage, bevor er Moisei Uritsky erschoss. Er stand in der Tür zu unserem Salon und hielt sich links und rechts an den Balken der Schiebetür fest. Das war noch in unserer alten Wohnung, der Großen. Er musste die Arme ausbreiten, so breit war die Tür. Wie ein Jesus am Kreuz stand er da, der doch ein festgemauerter Jude geworden war in seinem letzten Jahr. Er erzählte mir von der biblischen Naomi, die zur Zeit der Hungersnot Bethlehem verließ mit ihrem Mann und ihren Söhnen und erst nach Jahren wiederkehrte, da hatte sie ihren Mann und ihre Söhne verloren. Und als die Leute sagten, das ist doch die Naomi, da antwortete sie, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Das hat Leonid vorgelesen. Und als er in der Tür zu unserem Salon stand, sagte er, schöne Bilder verletzen den Neid. Nennt mich nicht Naomi. Aber in der Bibel steht nichts von den schönen Bildern und dem Neid. Ich habe nachgesehen. Mein Vater sagte über Leonid, er ist dumm, aber immerhin hört er den geistvollen Leuten geduldig zu. Das war als Kompliment gedacht. Die geistvollen Leute, das waren die Propheten und die Schriftsteller, die er zitierte. Er hört ihnen zu und merkt sich, was sie sagen. Aber er versteht es nicht. Das hat mein Vater gemeint. Ich glaube, er und Leonid hatten ein Verhältnis miteinander. Und ich glaube, meine Mutter wusste es. Und es störte sie nicht. Das Kuddelmuddel war, und das war nun keine Vermutung, sondern es war offensichtlich, dass Leonid und Nikolai ebenfalls. Viel Freiheit war in unserer Familie, in unserer Wohnung, in unserer alten, großen Wohnung. Ich glaube, die einzigen, die es nicht miteinander trieben, waren meine Mutter und mein Vater.
Das war Michael Köhlmeier mit der 8. Folge aus seinem Roman Das Philosophenschiff. Das Buch ist erschienen im Hansa Verlag. Das Hörbuch erscheint heute im Hörverlag. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. Deutschland hat der NATO eine Rekordsumme an Verteidigungsausgaben gemeldet. Das ergeben Recherchen der deutschen Presseagentur. Demnach wurden mehr als 2% der Wirtschaftsleistung für Militärzwecke ausgegeben. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Johanna Honsberg.
Die Länder müssen dem Verteidigungsbündnis NATO melden, was sie an Ausgaben für 2024 planen. Dazu zählen zum Beispiel Ausgaben für das Personal, die Ausrüstung oder den Betrieb der Bundeswehr. In Deutschland sind das rund 68 Milliarden Euro. Das sind erstmals seit 30 Jahren mehr als 2% der Wirtschaftsleistung. Bei den anderen Mitgliedstaaten der NATO sieht das ähnlich aus. Bei 2/3 der Länder wird angenommen, dass sie diese 2% auch überschreiten. Genaue Zahlen sollen heute auf dem Treffen der Verteidigungsminister der NATO-Staaten in Brüssel vorgestellt werden. Dass die Ausgaben so hoch sein würden, das hat im vergangenen Jahr auch schon das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI in einer Studie angenommen. Damals nannte der Co-Autor